Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Joachim, wie gerade angekündigt, wenn du mich noch nicht kennst. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und wir befinden uns tatsächlich in unserer Predigtserie im letzten Sonntag in diesem Monat. Es ist schon verrückt, oder? Es ist der letzte Sonntag vom Januar. Das Jahr ist schon ein Zwölftel vorbei. Es fühlt sich schon an, als ob es schon noch weiter vorangeschritten ist. Aber wir befinden uns in unserer Predigtserie Harren auf Gott. Und heute ist so der Abschluss von unserer Predigtserie. Wer hat Harren auf Gott, die Predigtserie, cool gefunden? Hat da jemand was mitgenommen? Letzte Woche auch wieder Träumen. Das war eine richtig coole Predigt, die Tore für uns hatte. Und ich möchte heute die Predigtserie Harren auf Gott abschließen. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne nochmal beten. Ich stand hier vorne und ich habe so zumindest, ich weiß nicht, ob es dir gleich, ob du gleich gefühlt hast, ich habe so Last auf mir gespürt, als ob da ich nicht so ganz frei war im Lobpreis. Und für mich ist es eine Sache, einfach kurz offen zu sein, auch für was Gott gerade tun möchte. Und wenn du möchtest, kannst du auch einfach dich mit einklingen ins Gebet, uns aufzumachen für das, was Gott jetzt möchte. Ich danke dir, Vater, dass wir hier zusammen sein können und wir wollen uns nun bereit machen, unser Herz aufmachen für das, was du in unserem Herzen tun möchtest. Sprich du die direkt zu uns. Wir wollen bereit sein, die Schritte zu gehen, die du für uns vorbereitet hast. Nimm all die Ablenkungen, die in unseren Köpfen vielleicht sind, all das, was uns die Woche vielleicht von dir trennen wollte. Nimm diese Schuld, diesen Scham, den wir auf uns geladen haben, ab und lass uns nun frei sein, Gott, um zu empfangen, was du für uns hast. Im Namen Jesus. Amen. 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 Dieses Wort Harren auf Gott. Wenn du drüber nachdenkst, wer von euch wusste, bevor die Predigtserie angefangen hat, was Harren bedeutet? Okay, ein paar Hände gehen hoch. Vielleicht weißt du so ungefähr eigentlich, was damit gemeint ist. Vielleicht weißt du es immer noch nicht. Und deswegen habe ich einfach mal kurz geguckt in Duden, was Harren eigentlich bedeutet, damit wir so ein bisschen überhaupt auch nochmal kurz auffrischen können, worum es hier eigentlich geht. Und eigentlich bedeutet Harren, sehnsüchtig zu warten. Sehnsüchtig zu warten. Ich warte sehnsüchtig auf etwas. Das ist Harren. Wir wollen also sehnsüchtig auf Gott warten. Wenn du kannst dir das vielleicht so vorstellen, wenn Kinder in der Dezemberzeit sehnsüchtig auf diesen Mann in Rot gekleidet warten, der den Schornstein runterkommen soll und dann Geschenke zu verteilen. Und das ist so ein Inbegriff von sehnsüchtig zu warten. Ich harre darauf, dass dieser Typ kommt, dieser Weihnachtsmann kommt, um endlich die Geschenke zu bringen. Aber wenn du drüber nachdenkst, eigentlich stimmt es gar nicht, dass Kinder auf den Weihnachtsmann harren oder sehnsüchtig warten. Eigentlich warten sie doch nur sehnsüchtig auf das, was der Weihnachtsmann dabei hat. Oder? Eigentlich wartet man gar nicht auf den Weihnachtsmann, sondern auf das, was er in seinem Beutel, auf seinem Rücken hat. Oder stell dir mal vor, du lädst jemanden zu deinem Geburtstag ein. Aus dem Grund, weil diese Person, und du weißt es auch, eigentlich schon ein gutes Einkommen hat und der dir ein cooles Geschenk kaufen wird. Und dann wartest du sehnsüchtig darauf, dass diese Person kommt. Aber das macht ja keiner von uns, oder? Aber eigentlich wartest du gar nicht sehnsüchtig auf die Person an sich, sondern vielleicht auf das Geschenk, was diese Person dir mitbringen kann. Und ich glaube, dass wir oft in unserem Herzen sagen, dass wir auf Gott harren, dass wir sehnsüchtig auf Gott warten, aber in unserem Herzen wir eigentlich auf etwas anderes manchmal warten, auf etwas anderes sehnsüchtig warten als auf Gott selbst. Und es ist für mich sehr wichtig geworden, herauszufinden, was das wirklich in meinem Herzen ist, worauf ich wirklich warte. Weil worauf ich warte, ist, worauf ich meinen Fokus setze und worauf ich dann am Ende zurenne. Worauf ich warte, ist das, worauf ich hoffe. Und wenn das nicht kommt, worauf ich hoffe, bin ich traurig in meinem Herzen und deprimiert und zum Boden zerschlagen, sehr oft in meinem Leben. Deswegen ist es so wichtig herauszufinden, worauf wir eigentlich wirklich warten. Und deswegen ist mein Titel für heute, worauf harren wir wirklich? Worauf warten wir sehnsüchtig eigentlich? Worauf harren wir wirklich? Und wir wollen in die Bibel gehen, wie wir es jeden Sonntag tun, weil ich glaube fest daran, dass die Bibel für uns wie ein Spiegel ist. Vielleicht hast du das noch nie so gehört, aber wenn ich die Bibel lese, immer wieder und immer wieder, dann ist es wie so ein Spiegel für mich, der vor mir ist und ich lese die Bibel, aber dann werde ich irgendwie selber gelesen. Irgendwie mein Herz steht auf einmal offen da und Gott kann persönlich zu mir sprechen. Und deswegen wollen wir zusammen in die Bibel gehen und ich hoffe, dass Gott auch das heute mit uns wieder tut. Und wollen wir uns kurz eine Gruppe von Menschen anschauen, die sehr, sehr lange und sehr stark auf Gott geharrt haben, sehnsüchtig gewartet haben. Und könnt euch vielleicht vorstellen, wer im Alten Testament eine Gruppe von Menschen war, die sehr lange auf Gott harren musste? Israeliten. Ey, die Israeliten, sehr gut. Thomas, in der Kleingruppe kriegst du ein Sternchen von mir später. Die Israeliten, das Volk Israel, zur Zeit, als sie versklavt waren, Ägypten, über 400 Jahre. Ich meine, da wartest du wirklich sehnsüchtig darauf, dass dein Gott kommt, um dich zu befreien, oder? Wer wartet sehnsüchtig nach 400 Jahren Versklaverei darauf, dass Gott endlich kommt? Da waren einige Menschen, die sehnsüchtig darauf gewartet haben, endlich frei zu sein. Und sie warteten sehnsüchtig auf ihren Gott, der sie endlich befreien soll. Und dann lesen wir in der Geschichte, in Exodus, von den krassesten Geschichten und Stories in der Bibel, wo Gott die Menschen rausbefreit. Wir lesen von den 10 Plagen. Habt ihr schon mal von den 10 Plagen gehört, was da passiert ist? Wir lesen von der Feuersäule in der Nacht, von der Rauchsäule am Tag, die die Menschen begleitet haben. Wir lesen von dem Meer, was geteilt wurde. Das sind so die ikonischsten Szenen in der ganzen Bibel, die man sogar kennt, wenn man gar nicht die Bibel gelesen hat. Und das Volk ist dann endlich von Gott befreit. Endlich ist das Volk befreit und das lange Harren hat sich ausgezahlt und endlich ist Gott da und endlich kommt die Erfüllung von dem, worauf sie so lange gewartet haben. Endlich hat Gott sie befreit und sie können wieder mit Gott zusammen sein. Und nach der Befreiung, wenn sie nun in der Wüste sind, kommt eine Erzählung am Berg Sinai. Eine Erzählung am Berg Sinai, an dem Berg Gottes, wo Gott sich zuerst Mose offenbart hat und Mose gesagt hat, ihr werdet zu mir hier zurückkommen, zu diesem Berg. Und das Volk wandert durch die Wüste und kam schließlich zu diesem Berg, wo Gott ist. Und es ist die Geschichte, wo Gott den Bund mit Israel schließt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle in der Bibel, immer schon über tausende Jahre gewesen. Und Gott sagt, okay, ihr habt alle auf mich gewartet. Hier bin ich nun, ich möchte mit euch eins werden, lasst uns das machen. Ich möchte euer Gott sein und ihr mein Volk sein. Und nun lesen wir diese Stelle in 2. Mose 19. Dieser Moment, worauf sie so lange gewartet haben, mit Gott zu sein. 2. Mose 19. Dann befahl der Herr Mose, steig hinunter und sorg dafür, dass sich das Volk heute und morgen nicht verunreinigt und lass sie ihre Kleider waschen. Übermorgen sollen sie sich bereithalten, denn dann werde ich von den Augen des ganzen Volkes auf den Sinai, auf den Berg hinunterkommen, zu ihnen, endlich mit ihnen sein, worauf sie gewartet haben. Zieh eine Grenzlinie und wahre die Israeliten, wagt es nicht, auf den Berg zu steigen oder auch ihn nur zu berühren. Wer den Berg berührt, muss mit dem Tod bestraft werden. Niemand darf ihn berühren. Wer es trotzdem tut, soll gesteinigt oder durchbohrt werden. Keine Ahnung, wie das aussieht. Aber ganz gleich, ob Mensch oder Tier, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das langgezogene Signal des Widerhorns ertönt, dürfen sie auf den Berg steigen. Also das Volk soll bereit sein, warten und warten und warten. Dann kommt dieser Moment, wo Gott kommt und dann kommt dieser Ton des Horns und dann dürfen sie auf den Berg steigen zu Gott in Einheit, worauf sie so lange gewartet haben. So, Moses steigt von dem Berg zum Volk hinab und wies sie an, sich nicht zu verunreinigen. Und die Israeliten wuschen ihre Kleider. Und Mose befahl ihnen, haltet euch am 3. Tag bereit. Bis dahin sollt ihr nicht mit euren Frauen schlafen, weil dadurch wurdest du unrein in ihrer Kultur damals. Und am Morgen des 3. Tages endlich kommt der dritte Tag, begann es zu donnern, zu blitzen und eine dichte Wolke umgab den Berg. Und ein gewaltiger Posaunenschall ertönte, sodass alle Israeliten im Lager vor Angst zitterten. Und das war dieser Schall, das war dieses Horn, was endlich geblasen hat. Und Mose führte sie zum Berg hinaus, zu Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuße des Berges. Und der ganze Berg war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Also der ganze Berg ist voll mit Feuer. Und der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte stark. Der Posaunenschall wurde immer lauter und lauter. Und Moses redete zu Gott und Gott antwortete für alle hörbar. Das ist diese Szene, in der wir uns gerade befinden, wo dieser Moment immer stärker und stärker betont wird. Das ist der Moment. Das ist der Moment, auf den das Volk so lange gewartet hat. Hier und jetzt ist der Moment, wo Israel mit Gott vereint werden kann, eins werden kann, wo sie gerufen werden, in die Gegenwart Gottes auf den Berg zu kommen. Weil er hat gesagt, wenn der Ton kommt, sollen sie zu mir auf den Berg kommen. Da wird Spannung aufgebaut, wie in so einem Film, wenn du dir vorstellst, so einen Spannungsbogen, wo du so vorm Fernseher sitzt, was passiert? Das ist, was versucht wird hier darzustellen. Was machen die Leute jetzt? Das Momentum wird immer größer und größer und es wird geschaut, wie das Volk jetzt reagiert. Und endlich kommt Gott zu ihnen auf die Erde und alle werden eingeladen, in Gottes Gegenwart jetzt zu kommen, auf den Berg Gottes, wo er persönlich ist, worauf sie so lange geharrt haben, so lange gewartet haben. Und Gott kommt auf den Berg und das Horn schallt und es ist Zeit loszugehen. Und jetzt lesen wir in Kapitel 20 eine interessante Geschichte. Und Gott spricht in Kapitel 20, jetzt wo er mit Feuer gekommen ist, eine Stelle, die extrem wichtig ist. Er spricht die 10 Gebote und danach noch 42 Gesetze. Er spricht die 10 Gebote und danach noch weitere Gesetze. Und das sind die 10 Gebote, die wir eigentlich auf der ganzen Welt kennen. Ne? Du sollst keinen anderen Gott haben, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Diese typischen 10 Gesetze, die wir kennen. Und dann noch 42 weitere. Und stell dir vor, zwischen den 10 Geboten und zwischen den 42 Gesetzen ist eine Mini-Story von nur 4 Versen, die so wichtig ist. Und das ist eine Kunst, wie die Leute damals die Bibel geschrieben haben. Stell dir es wie so einen Burger vor. Du hast so ein Burgerbrötchen oben und unten. Das ist einmal oben, sagen wir, die 10 Gebote und unten die 42 Gesetze. Und mittendrin ist das Fleisch. So mittendrin. Das ist das, was innen mittendrin ist. So haben die Lyriker damals gearbeitet. Ist das, was wichtig ist. Das ist das, was der biblische Schreiber uns offenbaren möchte. Das heißt, wir haben die 10 Gebote, die gesagt werden. Die 42 Gesetze, aber dann kommt diese kleine Mini-Story, die so wichtig ist, die mittendrin reingepackt wurde, die richtig wichtig für uns ist zu lesen. Aber du fragst dich vielleicht, was kann wichtiger sein als die 10 Gebote, oder? Was kann in diesem Moment wichtiger sein als das? Weil es wird Höhe, es wird Erwartung aufgebaut. Und lass uns jetzt kurz nochmal hineinschauen, was diese 4 Verse jetzt sind. Als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten, das ist 2. Mose 20, Vers 18, das ist dieser Schall, der jetzt sagt, ey, es geht los, lasst uns losziehen, lasst uns losgehen. Als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten und die Blitze und den Rauch sahen, der vom Berg aufstieg, zitterten sie vor Angst und blieben in einiger Entfernung stehen, heißt es. Eigentlich sollte der Bibeltext aufkommen, Vers 18. Also der Schall kommt, der Posaunenschall kommt, das Feuer ist da, Gottes Gegenwart ist da. Und dann steht da, und der Rauch steigt auf und die Leute zitterten vor Angst und blieben in einiger Entfernung stehen. Und sie sagen zu Mose, ey, rede du mit uns, dann wollen wir zuhören. Aber Gott soll nicht direkt zu uns sprechen, sonst werden wir sterben. Mit all dem Feuer, was hier auf dem Berg ist und den Blitzen. Niemals werde ich dahin gehen, um Gott zuzuhören. Was soll das? Rede du mit uns und wir bleiben auf Entfernung stehen. Und Mose sagt, ey, habt keine Angst, beruhigte Mose sie, denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Aber so blieb das Volk in einiger Entfernung stehen, während Mose sich der dunklen Wolke näherte, in der Gott war. Wir haben die 10 Gebote und danach die 42 Gesetze und mittendrin ist diese Geschichte, die anscheinend so wichtig ist, dass sie diesen Fluss von diesen Gesetzen Gottes unterbricht. Und wir sehen hier diese Story, die aufgebaut wurde, dass das Volk so lange, lange gewartet hat, endlich mit ihrem Gott zu sein. Und der Moment ist da, der Posaunenschall ist da. Endlich werden sie eingeladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und dann stehen sie vor diesem Berg und sie ziehen sich zurück. Der Moment ist endlich da, zu Gott zu kommen, aber es sieht nicht so aus, was sie eigentlich sich vorgestellt hatten. Und anstatt hineinzugehen in die Gegenwart Gottes, was eine Probe war für sie, ziehen sie sich von der Gegenwart zurück, von dem, worauf sie eigentlich gewartet haben. Das ist verrückt, oder? 400 Jahre, endlich ist Gott da und sie ziehen sich von dem zurück, worauf sie eigentlich gewartet haben. Und Moses sagt ganz klar, geht nicht zurück. Das ist ein Test. Ihr werdet gerade auf die Probe gestellt. Und du fragst dich vielleicht, und man könnte sich denken, was ist die Probe? Naja, der ganze Berg brennt. Ich meine, was soll denn hier nicht die Probe sein? Stell dir vor, du stehst vor dem Berg, oder ist eigentlich gar nicht so schwierig vorzustellen. Hat jemand von euch gesehen, was in Los Angeles passiert ist in den letzten Wochen? Da hat die ganze Stadt und die Berge gebrannt, weil es so trocken dort war. Und wenn du so einen Berg voller Feuer siehst, ist deine erste Entscheidung nicht da reinzugehen. Sondern ganz weit weg zu gehen eigentlich. Ganz weit weg zu gehen. Aber wir müssen uns vergewissern und wieder dran denken, dass das Volk nicht Wunder als etwas Komisches sah bis zu diesem Punkt. Gott hat das Meer für sie schon geteilt, hat sie mit Essen regnen lassen in der Wüste. Ich meine, sie haben schon so viel erlebt und jetzt stehen sie vor der Gegenwart Gottes, um mit ihm eins zu werden und sie ziehen sich zurück. Ich dachte, das mit Gott wird irgendwie anders, könnten sie bestimmt denken. Ich dachte, es wird vielleicht ein bisschen leichter oder bequemer. Ich habe es mir anders gestellt, worauf ich eigentlich warte. Ich habe es mir anders vorgestellt. Eigentlich habe ich nicht darauf wirklich geharrt, auf diesen brennenden Berg. Ich habe eigentlich auf was ganz anderes gewartet, auf etwas ganz anderes sehnsüchtig gewartet. Und sie waren alle berufen, auf den Berg zu kommen, aber nur Mose geht auf diesen Berg. Nur Mose allein. Und später geht Mose auf den Berg, ein zweites Mal, und er geht auf den Berg in das Feuer rein und ist 40 Tage lang weg. Jetzt versuch du dich mal in das Volk Israel hineinzuversetzen. Du siehst und stehst von der Ferne, wie ein Typ in das Feuer reinläuft und 40 Tage nicht mehr auffindbar ist. Was würdest du denken, was mit Moses passiert ist? Was würdest du denken, was mit diesem Mann passiert ist, der einfach ins Feuer gelaufen ist und 40 Tage nicht mehr aufkreuzt? Oder? Der ist bestimmt mit dem Rauch in den Himmel aufgestiegen. Bestimmt ums Leben gekommen. Und hier steht nun das Volk Gottes vor ihrem Gott, worauf sie so lange gewartet haben. Und es passt nicht zu ihren Vorstellungen und sie ziehen sich zurück und haben sich das Leben mit Gott anders vorgestellt. Und dann lesen wir in 2. Mose 32, wo Moses schon 40 Tage lang weg war, folgendes. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach dich auf, Aaron. Mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was mit diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Er ist schon so lange auf diesem Berg und ist bestimmt schon verbrannt. Und da entgegnete Aaron, nehmt eure Frauen und Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihnen goldene Ohrringe zu ihm. Und Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes aufzurichten. Und da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Das Volk Israel steht vor dem brennenden Berg, vor der Gegenwart Gottes, worauf sie so lange gewartet haben. Und sie bauen sich eine Alternative zu diesem Gott, der so für sie so herausfordernd ist. Sie finden sich ab mit etwas, was man mehr kontrollieren kann. Etwas, was nicht so gefährlich aussieht. Es setzt das Leben nicht aufs Spiel. Wir wissen ja nicht, was mit dem Mose passiert ist. Und das ist mein erster Punkt, den ich uns heute geben möchte. Harre auf Gott und nicht auf deine Vorstellung von Gott. Harre auf Gott und nicht auf deine Vorstellung von Gott. Dieses ganze Volk Israel hatte eine Vorstellung davon, was sie erwartet hätten, wenn sie zu Gott, in die Gegenwart zu ihm kommen. Und dann kommt Gott und sie ziehen sich zurück. Warum ziehen sie sich zurück von Gott? Naja, weil Gott anders kommt, als sie sich wahrscheinlich es vorgestellt haben. Wenn sie gewusst hätten, wie Gott ihnen geworden wäre in der Wüste mit diesem brennenden Berg, ich glaube, viele von ihnen wären gar nicht aus Ägypten rausgegangen. Sie hatten eine andere Vorstellung, was es heißt, Gott zu folgen. Sie hatten eine andere Vorstellung, was es heißt, von Gott gesegnet zu werden und in die Gegenwart zu ihm zu kommen. Aber sie hatten eine Vorstellung, denen sie lieber nachgehen wollten als Gott selbst. Deswegen harre auf Gott und nicht auf deine Vorstellung von Gott. Weil wenn wir sehnsüchtig auf Gott warten, dann müssen wir unsere Vorstellungen von dem, was wir vielleicht erwarten, leicht in unseren Händen halten. Vielleicht haben wir eine Erwartung und vielleicht sind die Erwartungen auch Sachen, die andere in unserem Freundeskreis erlebt haben. Aber es ist vielleicht nicht die Art, wie Gott uns begegnen wird. Deswegen müssen wir unsere Vorstellungen von Gott nicht so festhalten. Nur so wird Gott zu mir kommen, sondern wir müssen sie leicht halten. So, Gott, du darfst kommen, wie du es möchtest. Und ich möchte offen sein in meinem Herzen. Und es wird vielleicht herausfordernd, weil es war für die Israeliten herausfordernder, als sie es sich vorgestellt hatten, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und es kann so leicht passieren, dass wir Gott eintauschen gegen eine freundliche, kontrollierbare Version von ihm, die nicht lebendig ist. Wie dieses Kalb aus Gold, was sie gebaut haben. Es war eine schönere Version von Gott, was sie sich errichtet haben. Eine viel freundlichere Version, die nicht brennt und mit Blitzen umherblitzt und mich herausfordert, vielleicht so einen Weg zu gehen, der so herausfordernd ist. Es war viel mehr kontrollierbar, dieses Kalb. Und das kann in unserem Leben, wie kann das in unserem Leben aussehen? Es kann vielleicht so aussehen, dass ich auf Gott warte, sehnsüchtig auf ihn harre und hoffe, dass er zu mir großzügig ist und mir das gibt und mich finanziell versorgt, worauf ich eigentlich die ganze Zeit am Warten bin. Und dann kommt vielleicht Gott in deiner finanziellen Not oder in deiner Hausnot oder in deiner Not mit deinen Freunden und dann auf einmal sagt dir Gott, weißt du was, ich weiß, du brauchst Geld, ich weiß, du brauchst das und das, aber jetzt möchte ich kurz, dass du mit dem bisschen, was du hast, dass du das weggibst zu dieser Person, die auch was braucht. Weil ich möchte eigentlich nicht deine Situation verändern, sondern ich möchte dein Herz verändern. Und dann, in diesem Moment, können wir sagen, nee, Gott würde sowas niemals von mir verlangen. Ich habe doch nichts. Ich habe doch kaum was. Wieso sollte er mir auch noch verlangen, dass ich noch gebe, was ich habe oder mein Herz so aufmache für ihn? Und dann könnten wir ein Bild von Gott malen, wo wir sagen, Gott möchte nur mich segnen. Er möchte mich nur voranbringen, nicht zurück. Was soll das? Das ist nicht mein Gott, der sowas tut. Und auf einmal bauen wir eine Version von Gott, die nicht herausfordert, die nicht vielleicht wie so Feuer auf dem Berg brennt, sondern es ist eine kontrollierbare, schöne, goldene Version von unserem Gott, die aber nicht lebendig ist. Ein falsches Bild von unserem Gott, was nicht lebendig ist. Wir wollten vielleicht unsere Situation verändert sehen, aber Gott wollte uns in unserer Situation verändern. Wir harren auf Gott und er ruft zu uns und ruft uns in seine Gegenwart. Ein Leben, wovon wir nicht mal träumen konnten. Das möchte ich uns sagen. Das Leben, was Gott uns geben möchte, ist ein Leben, wovon wir nicht mal träumen könnten. Es ist so viel wunderschöner, so viel schöner als alles das, was wir uns selber vormalen könnten. Aber sein Weg ist trotzdem herausfordernd. In die Gegenwart Gottes zu kommen, zu ihm zu kommen, auf was wir wirklich warten, sieht manchmal nicht einfach aus und benötigt Glauben, wie Moses es hatte und dann in diese Wolke reingegangen ist. Und deswegen ist es so einfach, den herausfordernden, brennenden Weg einzutauschen gegen einen bequemen Weg, weil ich nicht mein Leben aufs Spiel setze. Weil es einfacher ist und bequemer ist. Und dieses Thema zieht sich nicht nur durchs Alte Testament durch. Es gibt mehrere Geschichten, die genau um dieses gleiche Thema gehen. Sondern es zieht sich genauso durch das Neue Testament durch. Und es zieht sich genauso durch in der Geschichte mit Jesus und wir finden diesen Höhepunkt von diesem Thema, wo, dass die Leute auf etwas warten, auf ihren Gott warten, diesen Höhepunkt finden wir in Jesus höchstpersönlich, in seiner Person. Weil das Volk Israel hat so lange durch ihre Schrift und was offenbart wurde gewartet, dass ein König kommt, ein Messias kommt und sie befreit aus, was sie dachten, ihre Fremdherrschaft von den Römern und sie befreit und endlich nicht mehr unterdrückt zu sein unter diesen fremden Herrschern, endlich in Freiheit zu sein, endlich zu leben, das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Und sie warteten auf diesen Messias über hunderte, tausende Jahre. Und das Volk Gottes hat lange sehnsüchtig gewartet auf diesen Gott. Und sie sangen sogar Lieder über ihn. Das ganze Alte Testament schaut nach vorne auf diesen Tag, wo er kommt. Und nun ist Jesus da. Nun ist Gott persönlich unter den Menschen endlich für sie da. Und alle freuen sich und sind so glücklich, dass er da ist. Und er ist so populär geworden, weil er heilt Menschen. Er stellt sie wieder her, treibt Dämonen aus. Er macht all diese richtig genialen, coolen Wunder für die Leute. Und der Typ ist richtig cool. Also wenn man in der Bibel liest und die ersten paar Kapitel liest in der Bibel, dann denkt man, ey, diesen Typ brauche ich in meinem Leben. Der gibt mir all die Wunder, die ich für mein Leben brauche. Und sie haben so sehnsüchtig auf ihn gewartet und geharrt. Und viele Menschen folgen Jesus nach und werden seine Jünger. Und sagen, ich werde Teil von ihm, ich möchte ihm nachfolgen. Und dann gibt es diese eine Szene in Johannes, Kapitel 6, wo Jesus sich vor den Jüngern, vor all den Leuten versteckt. Weil sie die ganze Zeit Wunder von ihm wollen und die ganze Zeit ihn suchen, damit er weiter coole Sachen für sie macht. Und jetzt lesen wir in Johannes 6, 25, wie Jesus mit dieser Situation umgeht. Als die Jünger dort ankamen und ihn fanden, fragten sie, Rabbi, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Wir haben dich gar nicht gesehen, wir suchen dich überall. Und Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt eigentlich nur bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Er redet da über die Speisung der 5000 Leute, weil die ganz viel Wunder gesehen haben und gegessen haben von nur 2 Fischen und 5 Broten und er das so vermehrt hat. Und Jesus sagt hier, ey, ihr seid nur hier wegen der Wunder und gar nicht, wegen, weil ihr satt seid und nicht wegen mir. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung und solche Sachen keine Sorgen machen, sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann, denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Also Jesus sagt hier, ihr seid alle eigentlich nur hier wegen den Wundern, habe ich das Gefühl. Ihr seid eigentlich nur da wegen dem, was ich euch geben kann, wie so der Weihnachtsmann. Ihr seid eigentlich gar nicht wegen mir hier, ihr seid eigentlich nur hier wegen den Geschenken, denen ich euch geben kann. Eigentlich, ich glaube, ihr seid gar nicht wegen mir hier. Vers 53. Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes, also von ihm selbst, nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dies ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, mich isst, nicht das Brot, das Wunder, was ich euch geben kann, sondern mich isst, wird ewig leben und nicht sterben, wie eure Vorfahren, die das Mana aßen. Jesus sagt, worauf ihr immer gewartet habt, ist hier direkt unter euch. Worauf ihr so lange geharrt habt, so lange sehnsüchtig gewartet habt, steht hier mitten vor euch. Ich bin es. Ich bin es. Anstatt das Brot zu essen, was ich euch per Wunder geben kann, anstatt die Heilung zu genießen, die ich euch auch geben möchte, ist es eigentlich wichtiger, dass ihr auf mich, Jesus, schaut, sagt er, und von mir esst und von mir trinkt und zu mir kommt, zu mir allein. Lesen wir, wie die Leute darauf reagieren. Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger nicht über seine Worte dass sich seine Jünger über seine Worte aufregten und deshalb sagte er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Seid ihr davon auch beleidigt? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht, die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Doch einige von euch glauben mir nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer sie waren, die nicht glaubten. Und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Und er fuhr fort, deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Und von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr. Und da fragte Jesus die 12 Apostel, werdet ihr auch weggehen? Werdet ihr auch von mir abkehren? Seid ihr auch nur hier wegen dem, was ich euch geben kann? Ist alles, wofür ich gekommen bin, für euch Wunder, Durchbruch in eurem persönlichen Leben? Oder seid ihr tatsächlich wegen mir hier? Habt ihr tatsächlich auf mich sehnsüchtig gewartet? Oder auf das, was ich in meinem Beutel hinter mir mitschleppe und euch geben kann? Worauf harren wir wirklich? Ist unsere Frage heute, die wir haben. Worauf warten wir wirklich sehnsüchtig, wenn wir sagen, wir warten auf Gott? Worauf freuen wir uns, wenn Gott zu uns kommt? Oder freuen wir uns vielleicht nicht, weil er nicht das perfekte Geschenk dabei hat, worauf ich eigentlich schon die ganze Zeit gewartet habe? Worauf harren wir wirklich? Worauf warten wir wirklich sehnsüchtig, wenn wir das Gott sagen? Wenn du darüber nachdenkst, wie Jesus Geschichte war, er hat 30 Jahre lang gelebt und gearbeitet in dem gleichen Geschäft, was sein Vater vor ihm getan hat. Er war Schreiner und hat viel mit Holz gearbeitet und er hat sich vorbereitet für seinen Dienst. Und dann endlich ist er 30, er kommt in die Wüste und wird von Johannes dem Täufer getauft. Und dann kommt der Heilige Geist auf sein Leben, kommt die Kraft Gottes auf sein Leben. Und das Erste, was passiert, vielleicht worauf er sich gefreut hat, war diese Verbindung zu Gott jetzt endlich so krass zu spüren und vielleicht von Segen zu springen. Aber was ist das Erste, was mit Jesus passiert? Der Geist führt ihn in die Wüste. Der Geist führt ihn in die Wüste, wo er 40 Tage lang nichts zu essen hat. Ist das, was wir vielleicht sehnsüchtig erwarten, wenn der Geist Gottes auf uns fällt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, Gott kommt persönlich in mein Leben und gibt mir Kraft, dann ist meine Vorstellung, ich springe von Segen zu Segen zu Segen und finanziellen Durchbruch zu Durchbruch mit meinen Freunden und auf meiner Arbeit. Und auf einmal lesen wir eine Geschichte, wo der Sohn Gottes persönlich getauft wird vom Heiligen Geist und geführt wird in die Wüste. Worauf harren wir wirklich? Worauf harren wir wirklich? In vielen Momenten der Verzweiflung, wenn wir auf Gott warten, dass er kommt und uns den Durchbruch geben will, auf den wir warten, entscheiden wir uns manchmal dagegen, weil es nicht so aussieht, wie wir uns vorgestellt haben. Die vielen Jünger haben sich die Ankunft ihres Königs anders vorgestellt. Die Israeliten haben sich das Leben mit ihrem Gott anders vorgestellt, als vor diesem Berg zu stehen und quasi in den Tod hineinzulaufen. Und Jesus redet dann später in Matthäus 16 Klartext mit seinen Leuten und er sagt, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wir harren auf Gott, wir warten sehnsüchtig auf Gott, dass er uns unser Leben schenkt, dass er uns Leben schenkt, Erfüllung schenkt und befreit und lebendig macht. Und Jesus sagt, ja, ich will euch das alles geben, worauf ihr so sehnsüchtig wartet, aber eigentlich müsst ihr das verlieren, diese Erwartung, die ihr vielleicht habt von mir, aufgeben. Ihr müsst euch euer Leben dalassen, was ihr denkt, was Leben bedeutet, damit ihr das bekommen könnt, was wirklich Leben ist. Und das bin ich, sagt Jesus. Ich bin der euch Leben schenkt. Ich bin der, der euch das wahre Essen gibt, das wahre Brot, was euch ewig satt machen wird. Ich bin der, den ihr wirklich braucht. Ihr müsst eure Vorstellung, was Leben bedeutet, ans Kreuz nageln. Und dann kann ich dir meine Version des Lebens schenken, sagt er. Und das ist mein zweiter Punkt, dass das, worauf wir harren, von uns Aufopferung fordert. Das, worauf wir harren, fordert unsere Aufopferung. Das, worauf wir wirklich harren sollten. Die Israeliten sahen den Berg voller Feuer. Es sah aus, als ob sie in den Tod laufen würden. Aber das Feuer hätte sie nicht konsumiert, sondern transformiert. Es hätte ihr Herz erneuert. Das Feuer, das Warten auf Gott hätte sie nicht zerstört durch das Feuer, sondern es hätte ihre Gebete erhört. Und wir denken manchmal, wenn Gott kommt und zu uns kommt in unserem Leben, dass das, was dann vor uns gelegt wird, wie so das komplette Gegenteil ist, worauf wir manchmal warten. Das sieht nicht aus wie das, worauf ich gewartet habe. Überhaupt nicht. Und Gott, wie Moses auch zu den Israeliten gesagt hat, kehrt nicht um. Geht nicht weg von Gott auf das, was ihr wartet. Das ist ein Test. Gott stellt euch gerade auf die Probe, weil er möchte gucken, seid ihr nur eigentlich hier wegen dem, was er euch geben kann oder tatsächlich wegen ihm. Wegen Gott höchstpersönlich. Und die Israeliten mussten ihr eigenes Verständnis, was Leben bedeutet, aufgeben, um das Leben von Gott zu empfangen. Oder die vielen Jünger unter Jesus warteten auf ihren König, der ihre Feinde besiegt und ein goldenes Zeitalter voller Reichtum und Segen bringen wird. Aber sie mussten ihr Verständnis von Segen aufgeben, aufopfern, um die Version Gottes in ihr Herz zu bekommen, was er wirklich als Segen uns geben möchte in unserem Leben. Und Gott stellt all unsere Vorstellungen auf den Kopf. Lesen wir durch die ganze Geschichte hindurch. Und die Frage ist, die Gott uns stellen möchte, auch heute wieder, ist, worauf harren wir wirklich? Worauf warten wir wirklich sehnsüchtig in unserem Leben? Kann es sein, dass wir nicht wirklich auf Gott harren, nicht auf Gott sehnsüchtig warten, sondern auf das, was er uns geben kann? Auf Wunder, Heilungen, finanziellen Durchbruch. Und immer wieder sagt Jesus zu euch, zu uns allen persönlich, hey Leute, eigentlich bin ich nicht hier wegen all diesen Sachen, um euch Wunder zu geben, damit ihr dann wieder alleine klarkommt. Ich bin nicht hier, um euch zu geben, dieses Geschenk zu geben, was ihr jetzt haben wollt, damit ihr das Geschenk nehmt und wieder sagen könnt, danke Gott, ich preise dich und dann gehen wir von ihm weg. Dafür ist er eigentlich nicht da. Ein Leben mit ihm kann diese Geschenke bringen. Ein Leben mit ihm kann auf jeden Fall bedeuten, dass Gott uns segnet. Und er hat es auch in meinem Leben schon oft getan. Aber das Ziel von all den Wundern, das Ziel von all dem Segen, das Ziel von der Befreiung des Volkes Israel aus der Wüste hindurch, war nicht, damit sie diese Wunder und diese Geschenke einfach nur für sich haben. Diese Wunder und diese Geschenke und der Segen, den Gott gegeben hat, war ein Fischköder, könnte man vielleicht sagen. Das ist nicht eigentlich das, was ich will. Ich möchte euch damit die Aufmerksamkeit ziehen auf das, was wirklich euch Leben bringt. Und Jesus sagt, das bin ich. Ich bin der, der euch das wahre Leben schenkt. All die Wunder, die ich euch gebe, all den Durchbruch, den ich euch schenken kann, vielleicht nicht immer aufkreuzt, aber dass ich euch auf jeden Fall geben kann, soll nicht einfach nur für sich bleiben, sondern ich möchte, dass ihr dadurch eure Augen fixiert auf Gott, auf ihn. Dass die Wunder unseren Fokus lenken auf ihn. Dass wir nicht warten auf die Segen Gottes, sondern auf den, der den Segen uns bringt. Oder? Wir warten auf den, der Segenbringer ist. Wir wollen warten auf den Gott, der wirklich in unserem Herzen Durchbruch schenkt. Und wenn ich persönlich, das hatten wir auch in der Gebetszeit, in den 21 Tagen des Gebets, haben wir jetzt die Woche über Durchbruch gesprochen. Und wenn ich in meinem persönlichen Leben über Durchbruch nachgedacht habe, was das bedeutet, habe ich immer nur an Materielles gedacht. An materiellen Durchbruch in meinem Leben. Aber ich muss euch ehrlich sagen, der größte Durchbruch in meinem Leben ist eigentlich, dass ich meinen Fokus weggelegt habe von dem Materiellen und dann meinen Fokus richten konnte auf Gott und sagen kann, egal was, ob du das erfüllst oder nicht, ich werde dich trotzdem preisen. Ich werde trotzdem meine Freude in dir finden, ob du mir den Segen gibst oder nicht. Das ist ein viel größerer Durchbruch, den Gott in meinem Leben bewirken kann. Und es klappt nicht immer, natürlich nicht, wir sind nicht perfekt. Aber das ist, was Gott möchte, dass wir unsere Freude, unsere Liebe, unsere Herzenseinstellung nicht abhängig davon machen, ob Gott uns den Segen bringt oder nicht. Wir müssen unsere Vorstellungen von Gott sterben lassen, damit wir Gott wirklich sehen, wie er wirklich ist. Worauf harren wir wirklich? Worauf harren wir wirklich? Als ich in Neuseeland war, 2020, da habe ich ein Jahr Bibelschule dort gemacht und ich bin dorthin gegangen und ich wusste, Gott, ich gehe im Glauben nach Neuseeland, weil ich habe eigentlich nicht genug Geld, um durch das Jahr durchzukommen. Aber ich wusste, vielleicht kann ich irgendwo hier einen Job finden und ein bisschen Geld verdienen, damit ich durch dieses Bibelschuljahr gut durchkomme. Und dann komme ich nach Neuseeland im Mitte Februar und zwei Wochen später machen sie die Grenze dicht, Corona-Pandemie weltweit, alle Jobs werden gestrichen, jeder muss zu Hause bleiben. Neuseeland war richtig übel, was das anging. Keiner durfte das Haus verlassen. Das war so Level 4 Pandemie. Da war ein Typ in der ganzen Stadt, der Corona hatte und alle mussten zu Hause bleiben. Und ich habe eigentlich so gedacht, ey, ich bin mit der Erwartung gekommen, Gott, ich komme hier nach Neuseeland und ich warte auf dich, dass du mir jetzt finanziellen Durchbruch schenkst. Komm schon, Gott, ich bin hier mit Glauben gekommen, weil ich wusste, du wirst mich versorgen und ich warte nun, dass du mich versorgst. Gott, ich warte jetzt darauf, dass du mir den Durchbruch schenkst, dass ich das Geld bekomme, was ich brauche, um hier durchzukommen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass, ja, ich bin mit Glauben gekommen, aber nun warte ich, dass Gott mir das Geld gibt, um hier durchzukommen, anstatt das zu tun, wofür ich eigentlich nach Neuseeland gekommen bin, auf Bibelschule zu machen, Gott mehr kennenzulernen, mich selber kennenzulernen. Und irgendwann habe ich gemerkt, mein Fokus ist voll falsch. Gott, ich warte auf dich, aber eigentlich warte ich nur auf den finanziellen Durchbruch. So, ich möchte meinen Fokus jetzt radikal auf dich setzen. Das hat so ein, zwei Monate gebraucht, bis ich meinen Fokus erst richtig wieder auf ihn setzen konnte. Und dann war ich da und ich habe eigentlich auf Gott gewartet, auf die Sachen. Aber ich habe gesagt, nein, ich warte nicht mehr auf diesen finanziellen Durchbruch. Ich warte auf dich, Gott. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte jeden Tag mit dir starten. Ich gehe einen Spaziergang und möchte dich mehr kennenlernen und bete mit dir. Und ich habe einfach meinen Fokus geändert, weg von diesen materiellen Sachen, zu warten, dass er mir finanziellen Durchbruch schenkt und zu sagen, ich glaube, du bist jetzt schon da, Jesus. Ich glaube, ich kann dich jetzt schon erleben. Ich habe auf dich gewartet und ich weiß, du bist jetzt da. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war mein krassestes Erlebnis, was ich mit Gott hatte in diesem Jahr dort, wo ich wirklich Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt habe, weil mein Fokus des Wartens auf Gott war und nicht auf das, was ich dachte, was Gott ist und das ist nur das, was er mir geben kann. Und auf einmal war alles ganz anders und ich habe mich nicht mehr darauf fokussiert, ob Gott mich versorgen wird oder nicht. Ich hatte immer noch Schwierigkeiten. Ich meine, das war immer noch nicht cool, zu meinem Vermieter zu gehen und zu ihm zu sagen, ich kann leider die nächsten zwei Wochen nicht bezahlen. Und das war ziemlich peinlich. Aber Gott, du bist mein Fokus. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es durch das Jahr geschafft habe. Ich habe es geschafft. Ich bin am Ende trotzdem da am Ende gewesen und habe keinen Minus oder Plus gehabt. Ich war einfach da am Ende. Aber weil mein Fokus des Wartens sich auf Gott geändert hat, habe ich tatsächlich Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt, ein Leben entdeckt, ein lebendiges Wasser in meinem Herzen, was ein Ja war, was ich niemals vergessen werde mit meinem lebendigen Gott. Weil ich meinen lebendigen Gott, der so herausfordernd, wie er manchmal ist, aber trotzdem das Leben gibt, was kein goldenes Kalb, was wir aufbauen, jemals uns geben kann. Keine sichere, easy Version von Gott uns jemals geben kann, was nicht lebendig ist. Worauf warten wir eigentlich wirklich? Ist meine Frage heute. Worauf warten wir wirklich? Du kriegst zwei Sternchen, Thomas, bei meiner kleinen Gruppe. Was Gott eigentlich von uns möchte, ist, dass wir Folgendes tun. Matthäus 6, Vers 31. Darum sollt ihr nicht euch sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns bekleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten und fokussieren sich die Heiden, die nicht Gott kennen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Deswegen trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch all dies alles hinzugefügt werden, was ihr braucht. Versteht nicht diese Bibelstelle falsch. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr arbeiten sollen. Das heißt nicht, dass wir einfach nur sitzen können und warten können, dass Gott uns alles gibt, was wir jetzt brauchen. Davor ist diese Bibelstelle, wo beschrieben steht, dass, guckt euch die Vögel an, sie sammeln nicht und arbeiten, oder sie sammeln nicht an in großen Haufen, aber Gott versorgt sie trotzdem täglich. Nee, aber die Vögel gehen trotzdem arbeiten, ne? Sie suchen trotzdem Essen, sie bauen trotzdem Nester, sie tun trotzdem das, was nötig ist, aber Gott gibt ihnen, was sie brauchen. Und ich glaube, diese Bibelstelle sagt uns, hey, es ist gut, diese Sachen zu tun, zu warten auf finanziellen Durchbruch. Es ist gut zu sehen, dass ich Durchbruch in meinen Familienangelegenheiten möchte und dass ich eine Wohnung brauche, für die ich bete und dass ich einen anderen Job brauche in diesem Augenblick. Es ist wichtig, dass wir diese Sachen im Kopf behalten. Gott möchte, dass wir mit diesen Sachen vor Gott kommen. Aber unser Fokus des Wartens sollte nicht nur auf diese Sachen gelegt werden. Wenn wir sagen, Gott, ich warte auf dich, dann möchte Gott, dass wir unseren Fokus des Wartens nicht nur auf den Segen setzen, den er uns geben kann. Sorgt euch nicht um das Essen, was ihr essen werdet oder die Kleider, die ihr anziehen werdet, auf das, was ich euch geben kann, sondern sorgt euch vielmehr um das Reich Gottes. Wenn ihr wartet, wartet auf mich, sagt er. Wenn ihr wartet, setzt euren Fokus wirklich auf mich. Denn wenn wir auf das Reich Gottes harren, wenn wir wirklich sehnsüchtig auf sein Königreich warten, wenn wir sehnsüchtig zu ihm kommen und uns ausstrecken nach seiner Gegenwart, auf Gott wirklich, wer er ist, wer er selbst ist, dann wird er dafür sorgen, dass wir all das, was wir brauchen, bekommen werden. Nicht das, was wir wollen, sondern was wir brauchen. Er wird sich darum kümmern. Und wenn wir jetzt zu Gott kommen, und wie wir in unserem Herzen oft so eine Liste haben mit Punkt 1, Punkt 2. Eigentlich, Gott, ich warte auf dich mit diesen Sachen, worauf ich auf dich warte. Dann möchte Gott, dass wir diese Liste, die wir haben, wenn wir zu Gott kommen und auf ihn warten, dass wir diese Liste nehmen und vor Gott, vor seinen Thron legen. Und sagen können, selbst wenn du das nicht tust, selbst wenn du nicht das tust, was ich eigentlich denke, was ich brauche, nichts wird mich von dir trennen und ich möchte meinen Fokus in diesem Augenblick auf dich richten allein. Ja, du kannst mir finanziellen Durchbruch schenken und eigentlich ist das auch etwas, was ich denke, was ich brauche, aber selbst wenn du es mir nicht heute gibst oder morgen oder in 2 Wochen, was mein Herz die ganze Zeit zermürbt, ich lasse es nicht mein Herz von dir trennen. Ich möchte nicht auf die Weihnachtsgeschenke warten, sondern ich möchte auf den Weihnachtsmann warten. Ich möchte nicht auf den Segen Gottes warten, sondern ich möchte auf Gott warten. Worauf harren wir wirklich? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken, was unsere Motivation ist, wenn wir sagen, Gott, ich warte auf dich. Gott, ich setze mein Vertrauen auf dich. Was heißt das eigentlich, wenn wir das sagen? Wenn wir sagen, ich warte auf Gott. Wenn ich sage, Gott, ich vertraue dir. Was bedeutet das, wenn wir das aussprechen? Weil Gott kennt unser Herz. Und Gott sagt in einer Bibelstelle, die ich nicht aufgeschrieben habe, aber in Matthäus 6, die Kapitel davor, vor Kapitel 36, ich glaube, es ist Vers 15, da sagt er, da wo ihr euer Herz, also da wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Also das, wo was ihr fokussiert, was für euch wichtig ist, das, was euer Schatz ist, wenn euer Schatz der materielle Durchbruch ist, wenn der Schatz für euch bedeutet, ich werde Heilung meines Körpers erfahren, wenn das euer ultimativer Schatz ist, dann wird euer Herz genau da sein, bei diesen Dingen. Und das Problem ist, wenn Gott nicht das tut, wo unser Schatz ist, dann sind wir am Boden zerstört, weil wir nicht das bekommen, wo unser Herz ist. Aber was Gott möchte, ist, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten. Das bedeutet, ich werde alles vor dich legen, was ich denke, was ich brauche. Aber ich sage, dass der größte Schatz, den ich in meinem Herzen tragen kann, das bist du allein und dein Reich. Und wenn ich das sagen kann in meinem Herzen, dass sein Wesen, dass Gott selbst, dass sein Reich mein Schatz ist, dann wird mein Herz auch bei Gott selbst sein. Bei ihm allein. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Zum Abschluss. Ich will nicht in meinem Leben wie die Jünger von Jesus von ihm weglaufen, nur weil er nicht mir das gibt, was ich gerne jetzt hätte. Das will ich nicht. Ich will nicht auch wie die Israeliten vor dem Berg Sinai stehen, wo Gottes Herrlichkeit und seine Gegenwart endlich da ist und er mich einlädt, zu ihm zu kommen und ich mich dann vom Berg entferne, von seiner Gegenwart entferne, weil er anders gekommen ist als das, was ich eigentlich erhofft habe. Wie wäre es, wenn wir in diesem Augenblick unsere Hände ausstrecken zu Gott und kurz in uns hineingehen, unsere Herzen und drüber nachdenken, worauf warte ich eigentlich, wenn ich sage, ich warte auf Gott? Was ist eigentlich das, worauf ich sehnsüchtig warte? Und lass uns unsere Herzen prüfen. Lass den Heiligen Geist in dich ein und sag zum Gott, Gott, offenbare mir, was mein Herz möchte. Und es kann sein, dass wir unseren Schatz primär auf das gelegt haben, was Gott uns geben kann, anstatt auf ihn selbst. Und Gott möchte unseren Fokus heute verändern. Er möchte unseren Fokus, was auf dem Segen Gottes liegt, auf den Segner legen. Auf der, der uns das wahre Brot des Lebens geben kann, auf Gott selbst. Jesus, wir kommen hier als ganze Gemeinde zusammen, weil wir uns ausstrecken nach dir. Wir wollen auf dich sehnsüchtig warten und wollen dich sehnsüchtig kennenlernen. Und bitte vergib uns, Gott, wenn wir unser Warten eigentlich auf nur das gelegt haben, was du uns geben kannst und wir uns nicht dafür interessiert haben, wer du eigentlich bist und was du für mich getan hast. Bitte vergib uns, dass wir unseren Fokus in vielen Momenten auf das gelegt haben, was du uns geben kannst. Und Gott, wir rufen zu dir aus und legen unsere Listen vor dich. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wonach wir uns manchmal sehnen, wenn wir nicht genug haben. Wenn uns etwas fehlt in unserem Herzen. Wir legen es vor dich, vor den Thron, Gott. Aber in diesem Augenblick entscheiden wir uns, dass du unser Schatz wirst. Wir wollen auf dich harren. Wir wollen auf dich sehnsüchtig warten. Gott, offenbare unsere Augen, dass wenn du zu uns kommst in einer Art, die wir nicht uns vorgestellt haben, dass wir uns trauen, in deine Gegenwart zu gehen, dass wir trauen, zu dir zu kommen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich weiß, du kommst nicht mit meinem finanziellen Durchbruch in diesem Augenblick. Ja, ich bin noch nicht geheilt in diesem Augenblick. Und ja, meine Familie ist vielleicht noch gerade so, wie sie gerade ist. Aber ich werde dich jetzt trotzdem preisen. Ich werde dich trotzdem erheben, weil du bist gut, weil ich warte eigentlich auf dich persönlich an allererster Stelle. Ich warte auf dich. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier und ich möchte auch, jeden Sonntag geben wir die Möglichkeit, dass wir das Leben mit Gott zum ersten Mal anfangen. Und wenn du hier bist und du hast noch nie Ja zu Gott gesagt, du hast noch nie die Entscheidung für Gott getroffen, dann möchte ich dir sagen, das ist die beste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. die allerbeste. Wir können so viel Segen in dieser Welt nachlaufen, so viel Schönes, was wir in dieser Welt haben, aber so viel, was niemals uns das gibt, was unser Herz wirklich braucht. Es heißt, viele haben es mal so schön ausgedrückt, da ist ein Loch in unserem Herzen, wo nur ein Puzzleteil reinpasst. Und das ist Gott. Nichts anderes passt da rein in diese Lücke, die uns fehlt. Und wir wollen dir die Chance geben, das erste Mal zu sagen, ja, Jesus, ich möchte dir folgen. Und dafür lassen wir alle dir einfach kurz einen Moment der Ruhe, und wir werden alle unsere Augen schließen, wenn wir einfach einen Moment der Privatsphäre setzen für alle, die diese Entscheidung das erste Mal treffen wollen. Und ich möchte wissen, für wen ich einfach jetzt gleich mitbete. Wir werden gleich alle als Gemeinde zusammen beten. Aber wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, dann ist jetzt auch die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und ich werde einfach runterzählen von drei. Und wenn du es bist, wie wär's, wenn du deine Hand hebst, einfach kurz einfach ein Zeichen mir gibst, während alle unsere Augen geschlossen sind. Und dann weiß ich, für wen ich mitbeten kann. Und es ist eine persönliche Entscheidung für dich, einfach jetzt zu treffen. 3, 2, 1, 0. Wenn du hier bist, danke, ich sehe die Hand, danke, ich sehe die Hand. Das ist die beste Entscheidung, danke, ich sehe auch die Hand. Das ist die beste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Ich möchte dir noch die Chance geben, wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben. Come on, das ist das Beste, was wir tun können, ihm wieder unser Herz zu geben. Wie wäre es, wenn wir als Ganze gemeinsam jetzt zusammen beten, und wenn du die Entscheidung gerade getroffen hast in deinem Herzen, dann bete es einfach jetzt mit voller Überzeugung mit. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist zum ewigen Leben. Ab jetzt entscheide ich mich, dir allein zu folgen und nicht dem Segen, sondern nur dir allein. Hilf mir in meinen täglichen Kämpfen und hilf mir, dir allein zu folgen. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Komm und lasst uns den Leuten einen Applaus geben, die ihr Leben Jesus gegeben haben.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.